Verzeihung, kennen Sie Star Wars?
Nein.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Aber ich bitte Sie, wer braucht denn schon Star Wars, wenn er Star Wollners haben kann? Frisch zurück aus dem Jungbrunnen des frisch vergangenen Geburtstags und damit gar nicht mal das einzige Geburtstagskind, das wir heute in dieser Folge hier haben. Liebe Anna, habt ihr die Bude wieder sauber gekriegt?
Also wir finden immer noch in irgendwelchen Ecken Restkinder, die bisher noch nicht vermisst worden sind.
Liegengebliebene.
Aber wir haben so eine Kiste, die stellen wir jetzt irgendwann an die Straße raus. Das letzte Konfetti ist aufgesaugt.
Das macht man ja so in Berlin. Was übrig geblieben ist von der Party, wird einfach an die Straße gestellt. Irgendwer kommt schon vorbei und nimmt's mit.
Ja.
Egal, ob es ein Schuh ist, ein Kind vielleicht oder ein angebissenes Mettwurstbrötchen. Es kommt alles weg.
Alles eine Kategorie.
Genau, ja. Findet alles was, ja. Also Anna, ganz frische 23 oder sowas ähnliches geworden am vergangenen Wochenende. Ich erspare dir unseren Gesang. Ich hatte was einstudiert mit den Hörerinnen und Hörern. Wir haben uns dann kurzfristig entschlossen, das doch nicht zu tun.
Aber ich muss kurz an dieser Stelle erwähnen, ich habe mich heute schick gemacht. Ich habe etwas an, was du mir zum Geburtstag geschenkt hast.
Ja.
Nämlich den I'm Kinder Fully.
Wir sprachen drüber.
Damals, ja, du hast es
damals,
gemerkt.
Damals, sage ich schon, ja, als im Sommer der Barbie-Film rauskam. Du schwärmtest von diesem Pullover und jetzt hast du ihn an.
Ich werde ihn nie wieder ausziehen.
Ja, vielleicht müssen wir doch mal irgendwann das einführen, dass wir hier den Podcast auch mit filmen. Ansonsten euch entgeht das ja alles.
Es ist in dem Fall vielleicht auch besser.
Ich bin gerührt. So, nicht das einzige Geburtstagskind hatte ich eben schon angedeutet, denn auch Eileen Tetzel hatte kürzlich erst Geburtstag, Ende November, um genau zu sein. Ist das eigentlich genau, wenn man sagt Ende November?
Ja, ist sehr genau.
Ist es genau genug auf jeden Fall. Und auch Eileen ist genau wie Anna 23 oder sowas ähnliches geworden. Und wir hatten die Möglichkeit, ihr zu gratulieren.
Ja, du hast mit ihr gezoomt zu ihrem Regiedebüt Falling Into Place. Ihr erster Langfilm, der seit Donnerstag frisch im Kino ist, auch auf Platz 1 der Arthouse-Charts. Hatten wir euch letzte Woche versprochen, das Interview kriegt ihr heute. Besondere Besonderheit, Eileen hat nicht nur Regie geführt und die weibliche Hauptrolle gespielt, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Und zwar auf Englisch. Why, where and what? Dazu gleich mit ihr höchstpersönlich.
So, außerdem reichen wir euch BlackBerry nach, die höchst unterhaltsame Coming of Nerds Firmenhistorie des erfolgreichsten Smartphones der Welt. Zumindest bis halt das iPhone kam und das BlackBerry quasi zum Frühstück gefressen hat. Haben wir schon auf der Berlinale gesehen, den Film Anna, müssen wir also ein bisschen erinnern daran. Und jetzt endlich ist der auch mal seit Donnerstag, aber trotzdem immer noch neu im Kino.
Ja, nicht seit, sondern ab Donnerstag seht ihr dann auch noch 5 Leute in einem Taxi auf dem Weg von München nach Hamburg. Das ist in der Strecke genau 791 Kilometer, so heißt passenderweise auch der Film. Und warum die da zu 5 drin sitzen, das erfahrt ihr auch in dieser Folge. Und jetzt auf die Plätze, fertig, los.
Kleines Wettrennen.
Du willst mit mir um die Wette rennen?
Die Frage ist, ob du mit mir um die Wette rennen willst.
Ich bin wirklich schnell.
Du bist schnell?
Ohne Scheiß, ich bin wirklich schnell.
Ich war Bezirksmeister.
Das glaube ich dir nicht.
Wieso lachst du? Du glaubst mir nicht?
Nein.
Dann lauf gegen mich. Der Verlierer gibt einen aus.
Kira, gespielt von Regisseurin Eileen Tetzel höchstpersönlich, ist eine deutsche Theaterbühnenbildnerin, die schon länger in London lebt und ja, manchmal auch arbeitet, je nachdem, was die Auftragslage so hergibt. Sie nimmt sich eine kleine Auszeit, geht für 3 Tage auf die malerische schottische Insel Isle of Skye und lernt dort in einem Pub Ian kennen, gespielt von Chris Fulton, unter anderem aus Bridgerton oder auch aus The Witcher. Die zwei albern so ein bisschen durch die Nacht, rennen, wie gerade gehört, um die Wette und erfinden ein Klatschspiel, bei dem der in die Hände klatscht, bestimmen darf, was als nächstes gemacht werden muss.
Hüpfen. Hände hinterm Rücken.
Hände hinterm Rücken.
Die Füße zusammenlassen.
Okay.
Füße zusammen. Gut. Ist ein Wettspringen.
Ein Wettspringen. Fertig?
3.
Sag mal.
2. 1. Los!
Komm! Da kannst du nicht
schnell. Springen! Schnell! Schnell, schnell, schnell!
Alles okay?
Ja, ja.
Okay, okay.
Beeil dich, nicht denken.
Ja, 36 Stunden vergehen wie im Flug, 36 Stunden, die beiden miteinander verbringen und in dieser Zeit hat Kira mit Ian auch wirklich ein Wechselbad der Gefühle erlebt, nämlich von rumalbern und sich auch durchaus nahe kommen bis zu Katastrophensituationen in Ians Familie und letztendlich einem Bummer, der Kira völlig vor den Kopf stößt.
Sie fährt zurück nach London und ist jetzt nicht nur verwirrt von der Begegnung mit Ian, sondern auch konfrontiert mit der Situation, dass dort nach wie vor ihr Ex-Freund, Schauspieler Aiden, lebt, in den sie natürlich bei nächstbester Gelegenheit reinrennt.
Wie geht's dir?
Gut, ja.
Ja?
Wirklich gut, ja.
Machst du gerade einen Spaziergang?
Ich bin auf dem Weg zu einem Yogakurs.
Ah, cool.
Mal was Neues versuchen.
Ja.
Ist immer gut.
Sehr schön. Du siehst wirklich gut aus.
Wie war der Rest von deinem Dreh?
Oh, es war schön.
Aiden, Flat White. Ja.
Willst du?
Aiden, ich muss gehen. Ich komme zu spät zu dem Kurs.
Ja klar, war schön, dich zu sehen.
Okay.
Das ist grob die Situation, mit der Kira sich auseinandersetzen muss. Keine klassische 20-something Coming-of-Age-Story, sondern wir sind in den 30ern. Ja, da war ich auch mal. In denen wir oft hoffen, aus den 20ern gelernt zu haben. Ja, da war ich auch mal. Und dass wir es doch langsam auch mal auf die Kette kriegen müssten mit Beziehung, Erwachsensein und Verbindlichkeit. Das schafft man mit 40. Aber das Leben passiert halt, während wir was ganz anderes geplant hatten.
Kira ist darüber, wie auch das so oft passiert, einigermaßen lost. Also über Aiden stellt sie selber fest, ist sie lange nicht so hinweg, wie sie eigentlich dachte. Im Job als Bühnenbildnerin an einem Londoner Theater läuft's auch alles andere als rund. Und an diese speziellen 36 Stunden mit Ian muss sie natürlich auch ständig denken. Vor allem an Ians ganz eigene Theorie zum Thema Sinn des Lebens.
Ich glaube, es ist alles eine Ablenkung. Eine Wiederholung von Ablenkung. Um dich vergessen zu lassen, dass du sterben wirst. So lange, bis du dann stirbst.
Deswegen sind wir hier? Um uns von uns selbst abzulenken?
Ja, ablenken durch die intensivsten und aufregendsten Emotionen, die man erleben kann. Positive und negative.
Du rennst also von Highlight zu Highlight, bis dein Herz so erschöpft ist, dass es aufhört zu schlagen?
Ja.
Ehrlich? Das ist alles, was du willst? Nur rennen und fühlen, so lange, bis es zu Ende ist?
Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dieser Film sei so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ich habe das irgendwann mal mitgekriegt, dass Eileen Tetzel einen eigenen Film machen will, aber dann tatsächlich, bis der jetzt rausgekommen ist, auch nichts mehr davon gehört und war dann so ein bisschen, ja, okay, mal gucken. Aber ich war wirklich überrascht, als ich den gesehen habe. Unter anderem, da kommen wir gleich noch drauf, auch wegen dieser Ausnahmesituation, was ja weder ein Schweiger noch ein Schweighöfer noch eine Caroline Herfurth oder sonst wer gemacht hätte, schon erst recht nicht im ersten Film, dass sie den komplett auf Englisch gedreht hat.
Also ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich werde das aber definitiv nachholen, spätestens seit du eben gesagt hast, dass er auf der Isle of Skye spielt. Das ist nämlich neben Neuseeland einer der schönsten Orte der Welt. Ich war da letztes Jahr im Sommer und möchte da auch nächstes Jahr im Sommer eigentlich sofort wieder hinfahren, weil das wirklich ein ganz, ganz zauberhafter, magischer Ort ist. Und wenn die Bilder auch nur ansatzweise so schön sind wie diese Insel, dann bin ich jetzt schon ohne Nichtsichtung, nein, ohne Sichtung, mit Nichtsichtung schockverliebt.
Kannst du ruhig sein, weil das einer der Punkte ist, die mich am meisten überzeugt haben an diesem Film. Es sind wirklich traumhaft schöne Sets. Ich musste so ein bisschen an Edgar Hopper Bilder denken, so dieses, wer das, wem das nicht sagt, Boulevard of Broken Dreams. Es ist so ein klassisches Gefühl, was da vermittelt wird. Auch Eileen kommt in ihrem Film sehr reduziert aus, hat auch den Film wirklich nur auf die wichtigen Hauptcharaktere reduziert. Also da rennen nirgendwo Massen von Extras, also Statisten irgendwie durchs Bild, sondern sie hat an diesen malerischen Sets, unter anderem auf der Isle of Skye, sie haben auch noch an anderen Orten in Schottland gedreht, da habe ich mit ihr drüber geredet, und letzten Endes in London auch einfach wirklich tolle Locations gefunden, um diese Geschichte zu erzählen. In der sie, fand ich, wirklich komplett auf der Höhe so des aktuellen Zeitgeistes bleibt und auch, was ich toll fand, innerhalb dieser Peer Group zu bleiben, weil diese 30-somethings-Filme muss man teilweise wirklich suchen. Es ist viel so 20-somethings oder dann den Sprung drüber, dann ist man schon gleich bei einer Elterngeneration. Das sind dann so die Probleme, die ja auch Caroline teilweise jetzt in ihren Filmen erzählt. Da geht's aber mehr so um die Grenze, um das 40-Sein, selber Kinder haben. Und das hier ist genau dieses spannende Jahrzehnt dazwischen, was sie erzählt, was sie toll macht. Also es ist ein authentisches Mit-30er-Setting, das sie da gemacht hat. Sie hat eine tolle Kamera dabei gehabt, sehr dynamisch. Und immer auch verpflichtet dieser Unruhe, die Kira hat, weil sie mit sich selber nicht weiß, wohin. Aber die wird nie hektisch dabei. Das ist nicht so ein Tom Tykwer, Lola Rent rumgewackelt, sondern es ist eine mobile und eine dynamische Kamera, die es aber schafft, auch in der Erzählruhe des Films zu bleiben. Und der besondere Clou ist tatsächlich die Sprache, also Englisch, Irisch und Schottisch, da ist alles mit drin. Das merkt man natürlich nur, wenn man die Originalversion kommt, die jetzt auch seit Donnerstag im Kino ist. Also da habt ihr dann die Wahl. Aber auch da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich ja darüber auch mit Eileen gesprochen habe. Zwischen Premieren und Kinotour, wo sie gerade so hermäandert und selbst auch gerade ein bisschen lost ist, mit all der Arbeit, die das bedeutet, einen eigenen Film zu machen, hat sie sich aber dann zum Glück noch Zeit für uns genommen, wenn auch nur per Zoom. Eileen Tetzel, endlich mal wieder in der Eine Stunde Film. Wie schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank.
Die wichtigste Frage zuallererst, weil es auch gerade erst eine Woche her ist. Bist du schon wieder nüchtern?
Also ich habe mir tatsächlich bisher nur während unserer Berliner Premiere, was gleichzeitig auch meine Geburtstagsfeier war.
Darauf spiele ich an.
Ja, da habe ich mir mal kurz erlaubt zu feiern. Ansonsten war ich ja jetzt wirklich viele Wochen und Monate auch total im Work-Modus. Also habe natürlich Pressetour gemacht, habe eine richtig intensive Kinotour gemacht, die auch immer noch läuft. Mein allerletzter Termin ist der 23. Dezember, wo ich dann nochmal in Hannover im Kino vorbeischaue. Also es ist, es war jetzt noch sehr viel Arbeit, deswegen so ganz so viel gefeiert habe ich tatsächlich noch nicht.
Trotzdem natürlich auch von uns hier herzlichen Glückwunsch und in dem Sinne nicht nur zum Film, sondern auch nachträglich zum Geburtstag. Wie lebt es sich mit der neuen Zahl?
Wunderschön. Ich bin dankbar über jedes Jahr, dass ich am Leben sein darf und dass ich in diesem besonderen Leben sein darf, was ich lebe. Mhm. Also sehr, sehr gut.
Danke. Komm, dann haken wir das einfach auch noch schnell mit ab. Was macht Bünde, unsere alte gemeinsame Heimat?
Keine Ahnung. Ich war bestimmt auch 2 Jahre jetzt schon nicht mehr da.
Ja.
Aber ich schau mal, ich bin ja zu Weihnachten immer in Bielefeld, ja. Und hin und wieder bin ich dann mit meiner Familie auch mal kurz in Bünde und wir gehen auch mal in Bünde spazieren, so der alten Zeiten willen. Vielleicht verschlägt es mich dieses Jahr ja auch wieder,
ja, vielleicht,
in meinen Geburtsort.
Ich habe nämlich gerade vor ein paar Tagen ein Foto bekommen von einem Freund, der war in Bielefeld, im Lichtwerk, glaube ich, wart ihr, ne?
Ja, richtig, genau. Ja. Da war ich mit der Kinotour.
Siehst du, spricht sich alles direkt rum. OWL-Connection und so, weißt du? Kommt alles sofort an. Es ist schon ein bisschen eine andere Verantwortung dieses Mal, oder? Als nicht nur Hauptdarstellerin von Falling into Place, sondern eben auch als Drehbuchautorin und Regisseurin.
Absolut. Also ich glaube, der größte Unterschied zu meinen bisherigen Schauspieljobs ist, dass normalerweise, wenn ich nur spiele, dann komme ich auf ein Projekt, alles ist wunderbar vorbereitet und alle freuen sich, alle sind bereit, man macht seine Arbeit, dann verabschiedet man sich von einem Projekt, wird 1 bis 2 Jahre später wieder daran erinnert, in dem Moment, in dem man dann Presse dafür machen muss. Und das war's aber. Und der große Unterschied ist, wenn man wirklich so einen Film vom allerersten Moment, vom allerersten Wort, was auf einem Blatt Papier landet, begleiten darf, dann hat man natürlich eine ganz andere Beziehung zu so einem Projekt und bekommt auch einen komplett neuen Blick aufs Filmemachen an sich. Also wie viele Jahre an Arbeit, wie viel Liebe und Engagement von so vielen Menschen dazu beiträgt, dass ein Film passiert, das ist mir wirklich jetzt erst mit Falling into Place zum ersten Mal in seiner Gänze klar geworden.
Du hast gerade eben die Formulierung gewählt, mitbegleiten durftest, heißt aber auch auf der anderen Seite zu verantworten hat und auch den Kopf dafür hinhalten müssen, in Anführungszeichen. Was hat das mit dir gemacht?
Natürlich. Es ist natürlich so in dem Moment, wo man einen Film schreibt, einen Film inszeniert und im allerbesten Fall, so wie das mir auch möglich war, die künstlerischen Entscheidungen alle treffen darf. Natürlich ist so ein Film dann komplett voll vom eigenen Geschmack und von dem, wofür man sich selber entschieden hat. Und ich finde das aber wahnsinnig schön. Also ich habe jetzt auf meiner Kinotour auch ganz tolle Momente gehabt, muss ich sagen, mit dem Publikum, wo ich immer wieder merke, dadurch, dass man sich zeigt und dadurch, dass auch diese Figuren in meinem Film sich sehr zeigen, gibt es irgendwie eine Verbindung zum Publikum, dass das plötzlich auch anfängt, sich zu zeigen. Also wir hatten ganz intime, wunderschöne und tiefe Publikumsgespräche, was ich so in der Form auch noch nicht erlebt habe.
Bevor wir über diesen ganzen unfassbaren Arbeitsaufwand kommen in Pre-Production, was auch das Schreiben angeht und dann den Film selber drehen, wenn du jetzt mal alleine nur Post-Production und Promophase vergleichst mit dem, was du sonst so für Filme machst, wie viel Mehraufwand ist allein das gerade?
Es ist ein unglaublich großer Aufwand. Also ich muss natürlich auch sagen, gerade was jetzt die Promophase angeht, ich bin auch extrem aktiv, also auch sehr viel aktiver, als ich es bisher jemals war bei irgendwelchen Filmprojekten. Ich spreche mit sehr vielen Menschen, ich zeige den Film an sehr vielen Orten. Und das ist aber, glaube ich, für so einen Film wie Falling into Place total wichtig, weil es ist ein Debütfilm, es ist ein Indie-Film und es ist so, ich glaube, bei unserem Film wird im besten Fall so der etwas altmodischere Weg wirken, wo Menschen, die in dem Film waren, dann ihren Freunden und Nachbarn und Arbeitskollegen im besten Fall von diesem Film erzählen werden. Also das ist so die Hoffnung. Mhm. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr viel unterwegs gerade.
Naja klar, weil dann am Ende doch das Budget für die ganz große Internet- oder Plakatwandkampagne wahrscheinlich nicht da ist und du gucken musst, wie du selbst als Macherin deinen Film unter die Leute kriegst, ne?
Genau, richtig. Also wir sind nicht ein riesen Studiofilm, wo man dann das ganze Land mit Plakaten vollklebt. Das ist einfach uns nicht möglich. Und wir hatten immer ein kleines Budget, mit dem wir umgehen mussten, was auch schon zu Drehzeiten nicht so leicht war, weil ich habe einen Film geschrieben mit sehr vielen Locations, mit sehr vielen Figuren. Wir haben auf der schottischen Isle of Skye gedreht, wir haben in Glasgow gedreht, in London und in NRW, weil wir eine tolle Förderung mit im Projekt hatten von der Film- und Medienstiftung NRW. Also das heißt, wir waren auch eine Reiseproduktion, wir waren sehr viel unterwegs und alle beteiligten Menschen, niemand ist da jetzt reich geworden bei dem Film, ne? Das war wirklich ein Film, wo die Leute sich für dieses Projekt entschieden haben, aus dem Herzen heraus, weil sie die Geschichte lieben, weil sie mir auch vertraut haben als Regisseurin. Und diese Leidenschaft, die von so vielen pochenden Herzen quasi in diesen Film reingeflossen ist, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Das ist wirklich ein Team-Effort, dieser Film.
Dann lass uns doch über die wirklich tolle Story des Films sprechen. Ich war ganz begeistert, dass es nicht so das vielleicht klassische 20-somethings coming of age, ich reise ins Ausland und verliebe mich da und weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, Ding ist, sondern eher so die 30-something Living the Age, also nicht Coming of Age, sondern so Living the Age Struggles sind, also das Alter, in dem wir alle denken, hey, super geil, ich habe meine 20er irgendwie überlebt und jetzt bin ich doch so mega erwachsen und eigentlich sollte doch jetzt alles nach Plan laufen, also zack, mit dem sprichwörtlichen Arsch an die sprichwörtliche Wand, nur um dann festzustellen, das klappt aber auch alles nicht wie eigentlich geplant.
Ja, absolut.
War früh klar, du würdest in deinem Debüt-Feature-Film eine Story aus deiner oder unserer Peergroup erzählen?
Also ich habe das gar nicht so geplant. Die Geschichte, die kam sehr unschuldig quasi durch mich hindurch. Es ging eigentlich erstmal damit los, dass ich einen Dialog gehört habe zwischen einem Mann und einer Frau in meinem Kopf, also nicht außerhalb von mir, sondern in meinem Kopf. Und die beiden unterhielten sich über den Sinn des Lebens und er sagt zu ihr, das Leben ist eine Wiederholung von Ablenkungen, um uns vergessen zu lassen, dass wir sterben werden. Und sie sagt, wirklich, deswegen sind wir hier. Und die beiden unterhalten sich und am Ende dieses Gesprächs versucht er sie zu küssen und sie sagt aber, nee, so weit sind wir noch nicht. Und das war eigentlich der allererste Moment, in dem diese Geschichte begann oder in dem diese beiden Figuren geboren wurden, dass sie in ihren 30ern waren, dass ich, obwohl ich eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen erzähle, die generationsübergreifend ist und Themen behandelt, die universell sind. Trotzdem ist es natürlich so, dass beide Figuren aus einer bestimmten Generation entspringen und dementsprechend sich mit der Lebensrealität meiner Generation befassen müssen, die sehr geprägt ist durch die Einführung von sozialen Medien vor einigen Jahren und durch Dating-Apps und durch einfach ja viele Einflüsse, die den Umgang und die Suche nach Nähe und Liebe doch sehr verändert haben.
Trotzdem aber immer noch das, was wir definitiv alle als junge Menschen bezeichnen würden, die schon in teils ziemlich festgefahrenen Verhaltensmustern feststecken.
Das stimmt und ich glaube, das ist auch etwas, was uns mit zunehmendem Alter natürlich begleitet. Also wenn man sich zum ersten Mal verliebt mit, ich weiß nicht, bei mir, ich war 4 Jahre alt und habe mich sehr tief verliebt. Normalerweise passiert das dann ja eher erst im Teenageralter. Aber wenn man sich so an seine ersten Lieben zurückerinnert, die sind ja im Grunde noch sehr unschuldig. Man ist noch ganz frisch im Leben. Also kommt natürlich darauf an, was für eine Biografie man hat und wie viele Krisen man vielleicht auch schon im Kindesalter oder im Jugendalter durchstehen musste. Aber viele Menschen sind natürlich gerade, was das Thema Liebe angeht, noch unbelastet. Und je älter man wird, desto mehr Päckchen hat man dann zu tragen, desto mehr Rucksäcke fängt man an, sich aufzuschnallen und umso mehr steckt man dann irgendwann in irgendwelchen Mustern fest. Also es gibt dieses Gespräch zwischen Kira und Ian im Bus und Kira fragt Ian, Moment, ich muss das immer gerade auf Deutsch übersetzen, weil ich habe die englischen Texte so gut im Kopf. Wir haben ja auf Englisch gedreht und wenn ich das auf Deutsch, da muss ich immer einmal kurz überlegen, wie man es auf Deutsch sagt. Also Kira fragt Ian, glaubst du, man verliebt sich immer in dieselbe Sorte von Mensch? Und dann sprechen sie eigentlich darüber, wie die Art und Weise, wie man sich zu Menschen hingezogen fühlt, wie das eigentlich entsteht und ob das was damit zu tun hat, wie man die Liebe von seinen Eltern erfahren hat oder welche Version von sich selbst man eigentlich in diesem Leben leben möchte. Und genau, es gibt viele Gespräche zwischen Kira und Ian in diesen 36 Stunden, die sie miteinander verbringen, diese zwei Fremden, die sich nachts auf einer schottischen Insel begegnen, die dann doch sehr in die Tiefe gehen. Ja.
Ja. Dann lass uns aber von da aus bitte auch direkt zu der vielleicht absoluten Besonderheit deines Films springen. Du hast es selber gerade schon angedeutet. Es ist etwas, das wir so zumindest von keinem der üblichen Verdächtigen hier kennen würden. Also von keinem Schweighöfer, Schweiger, Fitz, von keiner Herfurth oder keiner Decker. Du hast deinen Debütfilm und dein Debütdrehbuch für einen Langfilm auf Englisch geschrieben und in Großbritannien auf Englisch gedreht. Dazu drei Buchstabenwörter mit W. Wow ist das erste. Und das zweite, why?
Ja, also erstmal freue ich mich natürlich, dass du dich so darüber freust. Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt beide Versionen ins Kino gebracht. Es gibt die Originalfassung mit deutschen Untertiteln und es gibt die Synchronfassung, die auf Deutsch ist. Es ist einfach so, dass in unserer Kinokultur es ja nach wie vor so ist, dass einfach sehr, sehr viele Menschen die synchronisierten Fassungen schauen. Deswegen bin ich auch total froh, dass wir eine sehr gute haben. Ich persönlich bin natürlich ein großer Fan der Originalfassung, weil es wahnsinnig Spaß macht mit diesen ganzen irischen Schauspielern, schottischen SchauspielerInnen.
Die Akzente.
Die Englischen, die haben alle diese unterschiedlichen Akzente. Und das bringt natürlich auch was mit in die Geschichte rein, dass sich im zweiten Teil der Geschichte, in dem wir uns dann in London befinden, dass es auch was ausmacht, dass man irgendwie ein Gespür dafür bekommt, wie auch dort Leute aus verschiedenen Ländern in dieses London sich reinziehen lassen und dort irgendwie versuchen, ihre Träume zu leben. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu deiner Ausgangsfrage, warum? Das ist tatsächlich einfach so passiert. Also ich habe ja gerade von diesem allerersten Dialog erzählt, der so durch mich hindurchkam, diese beiden Menschen, die sich über den Sinn des Lebens unterhalten. Und das passierte auf Englisch. Und dann war relativ schnell klar, dass sie Deutsche ist und dass er Schotte ist. Und ich habe das nie in Frage gestellt, dass ich gerade auf Englisch schreibe. Also ich bin Zwei Monate nachdem dieser erste Dialog durch mich hindurchkam, bin ich nach Schottland gereist, zum ersten Mal in meinem Leben, habe mich dort an Neujahr in ein kleines Café gesetzt in Edinburgh und habe begonnen, dieses Drehbuch zu schreiben. Und aus zwei Nächten im Bed and Breakfast wurden dann schnell 4 Wochen. Und ich habe innerhalb dieses Monats dieses Drehbuch geschrieben. Das kam auf Englisch aus mir heraus. Warum, weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich habe eine große Liebe zur englischen Sprache. Ich habe auch eine große Liebe zum englischen Humor. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das Drehbuch schrieb, war es ja noch so, dass ich dachte, okay, ich schreibe gerade ein Drehbuch für einen Film. Aber selbst wenn ich dieses Drehbuch niemals mit irgendwem teile, hat es genauso seine Berechtigung, dass diese Geschichte auf dem Papier landet, als wenn ich es wirklich schaffe, einen Film daraus zu machen. Und dadurch gab es gab gar keine Hürden in meinen Gedanken. Also ich habe gar nicht gedacht, oh, ist das jetzt besonders schwierig, dass ich auf Englisch schreibe? Mache ich es dann mit meinen deutschen ProduzentInnen sehr schwer, was natürlich der Fall war dann im Nachhinein.
Was für eine schöne Ausgangssituation, auch dieses Drehbuch quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach erstmal nur für dich zu schreiben und dann zu gucken, was passiert.
Ich hatte einfach nur Lust zu schreiben. Und ich mochte diese beiden Figuren, Kira und Ian. Ich wollte wissen, warum die sich da treffen mitten in der Nacht, zufällig vor diesem Pub in Schottland. Und ich wollte wissen, wer die sind und wie das mit denen weitergeht. Und das hatte wirklich also eine große Unschuldigkeit. Ich wollte einfach nur wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja. So.
Ich habe ganz ehrlich gesagt, ich hatte beide Versionen des Films zur Verfügung. Ich habe angefangen, die ersten 20 Minuten habe ich in der deutsch synchronisierten Version geguckt. Und dann, weil du dich ja auch selbst synchronisiert hast, logischerweise, war das so ungewohnt, dich zu sehen und dich zu hören, so wie wir es kennen, aber das halt einfach nicht lippensynchron zu sehen, dass ich so eine Wortbildschere im Kopf hatte, dass ich nach 20 Minuten dann gesagt habe, okay, ich raffe, wie viel Arbeit ihr auch in die Synchro gesteckt habt, aber habe dann tatsächlich den restlichen Film komplett auf Englisch geguckt. Und also wirklich extrem großer Hut. Jetzt wusste ich um deine anglophile Geschichte und so. Aber trotzdem, ganz großer Chapeau, was das für abgefahren, tolle, authentische, englisch-irisch-schottische Dialoge geworden sind. Wirklich großartig.
Vielen Dank, da freue ich mich sehr.
Ganz, ganz toll. Ja. War vielleicht, habe ich mich gefragt, dann irgendwann, als es fertig war, auch so ein bisschen der Prophet im Kopf, wenn du diesen Film jetzt rausbringst als Macherin, dich natürlich damit auch auf einem internationalen Filmmarkt nochmal anders zeigen zu können, als es bisher der Fall war?
Also wie gesagt, ich habe da wirklich so weit gar nicht gedacht. Und selbst jetzt, also natürlich hatten wir jetzt die wunderschöne Situation, dass wir auf dem Tallinn Black Nights Film Festival, was ein sehr angesehenes A-Festival ist, unseren Film international prämieren konnten. Wir haben auch, ich habe einen Preis bekommen, den internationalen Kritikerpreis Fipreschki. Also das war jetzt auch auf internationaler Ebene ein wunderschöner Start. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, selbst jetzt denke ich mir so, naja, der Film wird schon seinen Weg gehen. Und das werde ich ja dann sehen, welchen Weg der geht. Natürlich, wenn ich mir was wünschen darf, natürlich würde ich mir wünschen, dass er auch in UK einen guten Kinostart haben wird und so. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie Schritt 5 und 6 und 7 und auf die habe ich eh keinen Einfluss. Und deswegen schaue ich einfach, was für diesen Film bestimmt ist. Dass er jetzt erstmal hier in Deutschland bei uns gestartet ist, ist für mich ja total die Verwirklichung eines Traums. Weil das Ganze hat ja so zart angefangen und jetzt ist es tatsächlich ein Film geworden, den ich tatsächlich mit ZuschauerInnen teilen kann auf großer Leinwand. Also was für ein Riesenglück.
Ja, alles richtig gemacht, glaube ich. Du hast das Monster-Filmmaking damit besiegt, also Drehbuch, Regie, Hauptrolle. Natürlich kommt die Frage hinten dran, was jetzt? Also machst du weiter, hat's dich gepackt? Ich meine, die Talentfrage, was das Filmemachen angeht, stellt sich bei dir definitiv nicht, dass du einen super Job gemacht hast. Aber wie weit ist die Idee gereift, was das jetzt bedeutet für dich auf dem weiteren Weg?
Auch da bin ich ehrlich gesagt sehr entspannt. Also natürlich habe ich Lust, neben dem Schauspiel auch jetzt weiter zu schreiben und Regie zu machen. Und ich hoffe, dass mir auch dieser erste Film jetzt dabei hilft, dass der Weg weitergehen kann. Ich entwickle neue Stoffe, ich habe Lust drauf. Ich freue mich genauso aber auch auf den nächsten Film, in dem ich einfach nur spielen darf und dann vielleicht auch mal ein Wochenende frei habe. So, ich liebe einfach das Medium Film. Ich liebe einfach das Medium Film. Ich liebe auch das Medium Serie. Ich finde das wahnsinnig spannend, auf diese Art und Weise Geschichten zu erzählen und auch mich als Zuschauerin inspirieren zu lassen. Und ich bin dankbar, dass es mir möglich ist, in diesem Leben da so ein großer Teil davon zu sein.
Ist das vielleicht auch sogar ein bisschen Lebensmotto oder Lebenseinstellung von dir, dieses Falling into Place, also dass man vielleicht manchmal schon so ein bisschen dran rütteln und dran ruckeln muss, aber dass am Ende zumindest die meisten Puzzleteile dann doch an die Stelle fallen, wo sie hingehören?
Ja, da glaube ich ganz fest dran. Ich glaube ganz fest dran, dass Dinge so kommen, wie sie kommen sollen. Ich glaube, deswegen bin ich auch so entspannt, was jetzt diese Herausbildung dieses Films angeht, weil ich mir denke, naja, der wird schon das machen, was er machen soll. So, ja, ich glaube, man kann sich ja für Dinge, die man sich wünscht oder die man liebt, man kann sich ja da sehr für einsetzen. Aber am Ende des Tages glaube ich immer, ob Dinge klappen oder nicht, das kommt irgendwie von einer anderen Source. Und da muss man einfach vertrauen, dass das Richtige schon passiert.
Letzte Frage für heute ist eine Doppelfrage. Und zwar, was war in diesem ganzen Prozess, der jetzt hinter dir liegt, was war noch schöner, als du es dir erhofft hattest? Und was war viel schwerer, als du befürchtet hattest?
Oh Gott, also noch schöner, als ich es mir erhofft hatte. Da gibt's wirklich jetzt ganz viele Antworten. Ich versuche mich mal auf irgendwie drei zu reduzieren. Mhm. Erstens, die internationale Premiere in Tallinn war für mich ein außergewöhnlich toller Moment, weil wir den Film einem internationalen Publikum vorgestellt haben, wo mich niemand kennt. Also wo man wirklich eine ganz pure Reaktion auf einen Film hatte von einem Publikum und die war extrem liebend. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Das Zweite, was noch viel schöner war, als ich mir vorstellen konnte, war tatsächlich die Arbeit mit meinen SchauspielerInnen und mit meinen Teammitgliedern, weil ich die einfach alle absolut verehre. Die haben eine so gute, so fleißige und so leidenschaftliche Arbeit in diesen Film reingesteckt, dass ich mit den SchauspielerInnen, also ich meine, dass ich mit Leuten gearbeitet habe, die irgendwie in Game of Thrones gespielt haben, in Outlander, in The Witcher, in Star Wars, dass ich mit Menschen wie John Hopkins musikalisch zusammenarbeiten durfte. Das ist für mich außergewöhnlich und so viel schöner, als ich mir das hätte vorstellen können. Und ansonsten, was auch noch schöner ist, als ich mir das vorstellen konnte, war, ich glaube, ich habe mich selber noch mal auf eine andere Art und Weise kennengelernt in diesem Prozess. Und mir war das nicht klar, dass ich doch so stark bin. Also weil das alles sehr anstrengend war. Und ich bin da schon sehr zufrieden damit, wie ich diesen ganzen Prozess jetzt gemacht habe. Unabhängig von einem Resultat. Weil so ein Resultat oder so ein Endergebnis, das ist, da darf ich meine Meinung zu haben, aber da darf jeder seine Meinung zu haben und die dürfen auch sehr unterschiedlich sein. Und ob Menschen den Film jetzt mögen oder nicht, gehört dann komplett denen. Und deswegen rede ich lieber über den Prozess als über das Ergebnis so. Und was schwerer war, als ich mir das, war das die Frage, was schwerer war, als ich mir das vorstellen konnte? Mhm. Alles. Komplett alles. Vom ersten Moment, wo ich das Drehbuch geteilt habe, bis zu meinem allerletzten Interview, alles ist schwerer, als ich das dachte. Alles ist emotional, wahnsinnig anstrengend, zeitlich, unglaublich auslaugend. Es ist super anstrengend, einen Film zu machen. Aber gleichzeitig ist das Coole dabei, dass irgendwelche Urkräfte wachgerüttelt werden und dass man dann in dieser Anstrengung irgendwie immer so zwischendurch denkt so, oh krass, voll anstrengend, aber wie cool, dass irgendwie mein System das mitmacht. Also, ja.
Dann wünschen wir dir für diese Ja, das hat absolut Sinn gemacht. Wir wünschen dir für diese Restkraftanstrengung, die jetzt noch vor dir liegt, genau diese Kräfte, nämlich bis zum 23. hast du gesagt, seid ihr jetzt noch unterwegs, also wirklich bis kurz vor Weihnachten. Danach kannst du hoffentlich ein bisschen mal ausspannen und die Füße hochlegen zwischendurch, um dann ins neue Jahr zu starten. Wir bleiben auf jeden Fall bei dir, drücken dir alle Daumen für diesen tollen Film. Ihr geht bitte sofort, jetzt sofort in Falling into Place. Der Film läuft in einem Kino in eurer Nähe. Vielen Dank, Eileen Tetzel, für den Besuch hier in Eine Stunde Film. Danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja, um Ausreden sind sie nie verlegen. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, also generell Jahreszeiten und das dazugehörige Wetter und selbstverständlich Streiks, die natürlichen Feinde der Deutschen Bahn. Nix läuft und wenn doch, dann absolut in die falsche Richtung, nämlich zurzeit gerade wieder höchstens mal vom Firmenkonto in die Taschen der Big Bosse. Also wenn ihr euch mal richtig die Laune verhageln wollt, das habe ich nämlich vor ein paar Tagen gemacht, dann lest das gerne mal nach im Augenblick. Ich sage nur, Millionen Boni gibt's bei der Deutschen Bahn für offenkundiges Versagen. Ist auch schön. Wir als Fahrgäste freuen uns derweil über Kühe im Gleisbett. Wahlweise Menschen irgendwo im Weg, Notarzteinsätze, Bäume auf Oberleitungen, Personalmangel oder dann doch die Weiche irgendwie falsch gestellt.
Meine schönste Ausrede der Deutschen Bahn war sogar letztes Jahr in Hamm. Also Hamm ist ja eh gefürchtet.
Ja,
ne, weil
wir trennen und zusammen.
Wir konnten nicht weiterfahren, weil Achtung, der Scheibenwischer kaputt war. Es musste dann der Lokführer aussteigen, nach hinten gehen und wir sind dann rückwärts aus dem Bahnhof rausgefahren und einen Umweg von 150 Kilometern, weil der Scheibenwischer kaputt war.
Ja, ich finde,
so viel dazu.
Ich finde, das ist jetzt wirklich dann ganz kurz vor der wenigstens ehrlichen Ausrede. Wir haben einfach keine Lust, sie irgendwo hinzufahren. Ja. Es wäre ehrlicher, wenn die Bahn das einfach durchsagen würde. Ab Donnerstag auf jeden Fall ist ein Film im Kino, bei dem das auch mehr oder weniger Voraussetzung gewesen ist, denn der Zug fällt aus wegen eines Sturmtiefs, also Unwetterwarnung. 4 Menschen müssen aber trotzdem ganz dringend von München nach Hamburg, 791 Kilometer weit.
Ja, so heißt passenderweise auch das besagte Roadmovie. Regie ist Tobi Baumann. Das Drehbuch hat Gregor Gricsch geschrieben. Gernot Gricsch heißt der. In dem sich Fremde...
Ist der aus Harry Potter?
Ja.
Okay.
In dem sich Fremde ein Taxi teilen.
Ja, aber Entschuldigung, ich war aber zuerst da.
Also ich muss nach Hamburg.
Ja, ich auch.
Dann teilen wir uns doch das Ding. Ist doch viel besser für den ökologischen Fußabdruck. Hast du eine Ahnung, wie viel CO2 man bei so einer Autofahrt von München nach Hamburg ausstößt?
Zu fünft machen sie sich auf den Weg, 791 Kilometer bis ans Ziel, eine Nacht lang. 5 Fremde, beziehungsweise eigentlich 2 kennen sich dann doch, nämlich Tiana und Philipp, die sind ein Paar. Allerdings kurz vor der Trennung, sie eine aufstrebende Karrieristin, die allerdings aufgrund ihres Migrationshintergrundes meint, doppelt so fleißig sein zu müssen, wie sie eigentlich könnte, weil sie einfach denkt, das ist ihr großes Makel. Er kriegt sein Leben nicht auf die Reihe. Dann ist da noch die mysteriöse Susi in der roten Daunenjacke, die aus irgendeinem Grund auch am Taxi sitzt. Und Mariana in Altepi.
Ja gut, dann stellen wir uns doch jetzt alle mal vor, oder? Also, ich bin Mariana. Sternzeichen Löwe, Löwin.
Wow.
Und ich liebe grünen Tee, Poetry Slam, Kickboxen und naja, eigentlich noch ganz viele andere.
Das ist jetzt nicht ernst.
Also, Kurzfassung. Mariana aus Hamburg. Moin, moin allerseits.
Moin.
Ja, und ich denke, wir sollten uns duzen, oder?
Nicht vergessen dürfen wir, dass diese 4 das Taxi natürlich nicht selber fahren, sondern da gibt's auch noch Josef, ein wirklich extrem griesgrämiger Taxifahrer, wo ich ja immer finde, Joachim Kroll ist da auch schon die Bestbesetzung, die man finden kann. Deswegen spielt er ihn, der eigentlich nur vergessen hatte, sein Taxilicht auszuschalten, also eigentlich schon Feierabend machen wollte und jetzt aber seine 4 zusammengewürfelten Passagiere bei 120 Sachen über die Autobahn kutschiert. Auf der Fahrt einmal durch die Republik von Süden nach Norden wird das Innere des Taxis auch mehr oder weniger zum Sinnbild von Deutschland. Es ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft Auf der Rückbank prallen verschiedenste Milieus aufeinander und das politische Spektrum ist, könnte man sagen, einmal komplett vertreten.
Also wenn wir wirklich autonom fahren würden, ja, dann gibt es auch keine Staus mehr, weniger Unfälle.
Und ich wäre arbeitslos. Vielen Dank. Science-Fiction-Quatsch ist das. Muss man mal übersehen, dass der Sprit nicht noch teurer wird.
Der kann gar nicht teuer genug sein. Ich meine, sonst erreichen wir die Klimaziele ja nie.
Oh mein Gott. Ich habe Elon Musk und Oma Thunberg im Auto. Herzlichen Glückwunsch.
Es gibt wirklich kein Entkommen, es kann ja keiner aussteigen, vor allem nicht bei 120 Sachen. Sie müssen alle gemeinsam die Fahrt überstehen, es dauert glaube ich 5 Minuten bis zur ersten Pinkelpause. Sie müssen einander zuhören, sie müssen miteinander ins Gespräch kommen, miteinander reden und sie müssen vor allem auch andere Ansichten aushalten, weil es ist wirklich viel dabei und können das aber auch diskutieren. Wobei, also ja, es ist dieses Politische. Diese politische Ebene wird aber relativ schnell verlassen nach dem ersten Smalltalk, denn jeder hat auch ein privates Geheimnis. Weil privates Geheimnis klingt so groß aufgemacht, die kennen sich nicht. Ne? Das ist halt irgendwie, man steigst ja nicht ein und sagst
Jeder hat einen Rucksack auf
dem Rücken. Jeder hat einen Rucksack auf dem Rücken, jeder hat ein privates Problem. Jedes Problem kommt auch irgendwie zur Sprache. Und Susi, diese mysteriöse junge Frau auf der Rückbank, ist ja psychisch am instabilsten, bringt es aber doch mit ihrer feinen Beobachtungsgabe ziemlich gut auf den Punkt.
Ihr denkt immer nur über euch selber nach und bemerkt andere Menschen gar nicht richtig. Aber ohne andere Menschen ist man einsam. Und wenn man einsam ist, dann braucht man eigentlich überhaupt nicht mehr weiterleben, weil dann ist sowieso nur alles traurig.
Das tut mir sehr leid, Marianne.
Ja, fuck. Echt.
Wir schaffen das mit deinem Termin. Mit deinem Mauchtier. Wir fahren jetzt durch, ohne Pinkelpause.
Ja, mit oder ohne Pinkelpause, ich sage jetzt nicht, wie viele noch kommen, aber was ich noch sagen kann über diesen Film, dass das wirklich ein Ensemblefilm ist. Iris Berben spielt mit, Nilam Farouk, Lena Urzhendowski, die wir auch vor ein paar Wochen erst hier hatten, in fünffacher Ausführung, der von dir schon angesprochene Joachim Kroll und Ben Münchow. Und das ist wirklich so, dass die sich die Dialoge wie die scharfen Messer um die Ohren werfen. Und dieses Setting, ne, ist halt auch klaustrophobisch, aber nie einengt. Ich musste ein bisschen die ganze Zeit an Locky denken mit Tom Hardy. Ja. Erinnerst du dich an diesen Film, der auch komplett im Auto spielt und ein Telefon war, mehr aber oder
da,
weniger.
Da ist er jetzt ganz alleine im Auto.
Da saß er ganz alleine im Auto. Hier ist es schon so, dass der Regisseur Tobi Baumann auch mal spielerisch mit dem Inneren des Taxis bricht. Es gibt die Pinkelpause natürlich nicht im Auto, sondern an einer Raststätte. Es gibt eine Polizeikontrolle, es gibt einen Ausflug ins Krankenhaus. Und es ist wirklich schon ein starker Film, in dem wirklich alles drin ist, was Deutschland gerade beschäftigt und spaltet, aber ohne die das irgendwie so, dass es mir auf den Wecker ging. Es heißt ja so oft, der Weg ist das Ziel und im Falle von 791 Kilometer ist das wirklich durchweg gelungen.
So, da könnt ihr also ab Donnerstag reingehen, wenn ihr das möchtet. In einen anderen Film könntet ihr quasi heute noch, also wenn ihr uns direkt am Mittwoch hört, auch schon reingehen, weil es einer der nachgereichten Filme der vollgestopften Kinowoche von letztem Donnerstag ist, über den wir trotzdem gerne noch reden wollen. Und bei dem mir aufgefallen ist, liebe Anna,
lieber Tom,
dass wir zumindest in meinem Empfinden gerade wahnsinnig viele Filme im Kino haben nach wahren Begebenheiten oder based on true events, wie das immer so schön heißt. Ne, wir hatten Dump Money gerade erst über die GameStop-Aktie, wir hatten Nyad über die gleichnamige Schwimmerin, die von Kuba nach Florida geschwommen ist, Annette Bening. Wir hatten Killers of the Flower Moon und wir hatten Wochenendrebellen. Wir haben nächste Woche dann die Story über die Fake-Band Milli Vanilli und Anfang Januar direkt Taika Waititis Film über die grottenschlechte Fußballnationalmannschaft von amerikanisch Samoa und jetzt halt eben noch diesen Film Blackberry über die Tech-Nerd-Story dieses ehemals beliebtesten und hottesten Handys der Welt.
Ja, wenn du so sagst, stimmt, ne? Eine Menge Filme da waren Begebenheiten, da waren Air, da war Oppenheimer, Sonne und Beton, die Fabelmanns, Holy Spider, die hast du ja jetzt gerade noch nicht mal aufgezählt.
Ja. Es sind, glaube ich, wir werden es dann sehen im Jahresrückblick 2023. Den kriegt ihr nicht jetzt. Dafür nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, nämlich dann überraschenderweise Ende des Jahres. Aber jetzt befinden wir uns hier erstmal im Jahr 1996, in dem zwei absolute Tech-Nerds, nämlich Mike und Doug, gespielt von Jay Baruchel und dem Regisseur des Films Matt Johnson, ein revolutionäres Handy erfunden haben.
Ja, was kann ich für Sie tun?
Gut, stellen Sie sich ein Handy und eine E-Mail-Maschine in einem Gerät vor. Also faktisch existiert ein freies, kabelloses Internetsignal in ganz Nordamerika, das bis jetzt niemand nutzen kann. Das ist wie die Macht. Verzeihung, kennen Sie Star Wars?
Nein.
Ja, aus heutiger Sicht vielleicht kaum noch zu glauben, aber damals kannte man das nicht. Also ein Handy mit kompletter Keyboard-Tastatur, so in klitzeklein, mit dem man erstmals eigentlich von unterwegs Mails senden und empfangen und dann auch bald zumindest ansatzweise sowas Ähnliches wie im Netz surfen konnte.
Ich erinnere mich natürlich nicht mehr an 1996,
wie denn auch?
War ich ja noch gar nicht auf der Welt, aber ich erinnere mich an Interviews, die vor Erfindung des iPhones stattgefunden haben, also diese Junkets, zu denen wir ja regelmäßig gehen. Das muss wirklich so Ende der 2000er gewesen sein, also so 2007, 8, 9, da ja, gab es also genau, so diese Umbruchsphase,
genau, ja,
wo diese ganzen Personal Assistants und Agenten bei den SchauspielerInnen mit im Raum saßen und natürlich in diesen 15, 20 Minuten Interviewslots, die wir hatten, keinen Bock hatten zuzuhören und ganz busy irgendwas arbeiten mussten. Da hatte auch noch nicht jeder einen Laptop, weil ein Laptop ungefähr noch so groß war wie ein Schuhkarton, sondern die hatten wirklich diese Blackberries und man hat auf alten Interviewaufnahmen ganz oft noch dieses Tastenklicken mit drauf.
Von den langen Fingernägeln?
Von den langen Fingernägeln auf diesen kleinen Tasten und weil die alle amerikanische SIM-Karten hatten und ständig Empfang gesucht haben, ist die Hälfte der Interviews aus dieser Zeit eigentlich auch wegschmeißbar, weil du immer noch dieses Störgeräusch vom Netz suchen hast.
War dann ständig also, auf den Aufnahmen drauf.
Also diese Zeit, in der man im Radio noch gehört hat, also im eigenen Küchenradio gehört hat, dass gleich ein Anruf kommt, bevor das Handy geklingelt
ja,
hat.
Ja, ganz genau. Ich finde sowieso, es gibt so in der Tech-Szene der zurückliegenden 30 Jahre, gab es zwei so ganz klare Poser-Momente. Der erste war, als überhaupt so die ersten Handys kamen und erwachsene Menschen angefangen haben, sich ihre Pullover in die Hose zu stecken, damit du das Handy am Gürtel sehen konntest,
oh, ja,
als man Handys noch in so Ledertäschchen hatte, teilweise mit so Aussparungen für die Tastatur.
Da hat man aber auch noch Nibbles gespielt.
So, damit man bloß sieht, dass jemand ein Handy besitzt. Und der nächste Poser-Moment war der, an den ich mich auch erinnere, vor allem wichtige Amerikaner, die mit ihren Blackberries irgendwo saßen und wie wild mit zwei Daumen auf dieser Tastatur rumgetippt haben, nur um zu zeigen, dass sie eins von diesen wahnsinnig tollen Telefonen haben, mit denen man E-Mails verschicken kann. Also, die Sache hier im Film ist so ein bisschen ähnlich wie damals schon im Film The Social Network über Facebook. Damals war Mark Zuckerberg der junge Nerd, also the brain, das Mastermind, der Visionär, der den Hals nicht vollkriegt. Und Eduardo Severin war so der Malocher im Team, der Arbeiter und Tüftler, der den Laden irgendwie zusammenhalten wollte und den Zuckerberg am Ende ja auch abserviert hat.
Hier ist es jetzt adäquat dazu, Mike, der Mastermind mit den Visionen, gespielt von Jay Baruchel, der die Möglichkeit hat, ganz groß zu werden. Ja, und sein bester Freund Doug, der Tüftler und Programmierer, der eigentlich nie aus diesem kinderzimmerartigen Chaosbüro raus will und lieber Bierpong spielt und Pizza-Freitag feiert, als Big Business zu machen. Also ereilt ihn hier quasi das Eduardo-Schicksal.
Soll Doug auch mitkommen, oder?
Nein, wenn du groß sein willst, musst du Opfer bringen. Je schmerzhafter das Opfer, desto größer wirst du sein.
Was dann passiert, ist so ein bisschen die Geister, die ich rief. Das BlackBerry ist plötzlich die neue Tech-Sensation und der neue heiße Scheiß. Also holt man sich Gesellschafter und Geschäftsführer aus anderen fetten Firmen, die alles ummodeln wollen, weil sie eben Wachstum wollen. Und natürlich muss das alles eskalieren.
Mein Held dieser ganzen Geschichte letzten Endes ist Doug. In den habe ich mich einigermaßen verliebt. Also Regisseur Matt Johnson, der ihn selbst spielt. Dieser verpeilte, aber auch wirklich so liebenswerte Internet-Tech-Nerd, wie er eigentlich im Buche steht, mit so wirren Locken und Stirnband drumrum. Mit dieser großen Liebe, seinem großen Herz für all seine Kumpels, die ja auch zeitgleich Kollegen sind, der mich da wirklich total abgeholt hat. So wie ich eigentlich mit Mitte 20 gerne gewesen wäre. Also dieses Ding mit eigene Firma in der Garage, so Revolution machen zwischen Pizzakartons und Playstation. Nur war ich dafür leider viel zu angepasst damals. In Ansätzen muss ich sagen, es gibt Menschen, die können sich daran erinnern, ist lange her. In Ansätzen hatte ich das, aber grundsätzlich mag ich es total gerne, wenn mich eine Story einfach über die Figuren abholt. Und das ist hier komplett passiert. Also auch Jay Baruchel als Kopf dieser Bande. Ich mag den sowieso sehr, weil er genau das kann, was es für diese Rolle braucht, nämlich diesen Mike Lazaridis, wahre Geschichte, wie gesagt, den Typ hat es wirklich gegeben, also die meisten von denen, die wir da sehen, hat es wirklich gegeben. Der kann so eine liebenswert tolle Stock-im-Arschigkeit spielen, hat er schon in vielen Rollen gezeigt, macht er hier auch wieder. Und damit war das für mich, wenn ich so zurückdenke, wirklich einer so der Feel-Good-Momente auf der Berlinale dieses Jahr.
Wobei es ja eigentlich überhaupt keine Feel-Good-Geschichte ist. Ne? Nee. Es ist ja wirklich dann tatsächlich, die gehen ja krachend baden gegen das iPhone von BlackBerry. Also wenn du heute, glaube ich, unter 30-Jährige fragst, die wissen überhaupt nicht mehr, was ein BlackBerry ist. Und das mochte ich aber auch an dieser Geschichte. Ne? Also wirklich dieses die Garagenhafte, den ersten Prototyp haben die mit ausgehebelten Taschenrechner-Tasten gebaut. Ja. Und die haben dann ja wirklich auch dieses, bestellen wir in China, bestellen wir Billigware oder nicht. Das ist ihnen alles auf die Füße gefallen. Und bei mir, weil es eben auf einer wahren Begebenheit beruht, ich kann mich noch dran erinnern, ich habe den auf der Berlinale gesehen und habe danach mich die halbe Nacht auf Wikipedia verloren, weil ich von einem Artikel zum nächsten gesprungen bin, weil ich unbedingt wissen wollte, was ist dran an der Geschichte, was machen die vor allem auch heute. Und die haben teilweise, das ist ja eine kanadische Firma, die haben teilweise wirklich die sind ja trotzdem reich damit geworden. Die haben dann ja irgendwann ihre Anteile verkauft und Teile dieser Anteile haben sie dann auch in Forschung und Bildung investiert. Also ich glaube, die Uni in Toronto oder sowas hat relativ viel davon bekommen. Und das mochte ich eben auch daran, dass das hier ja keine klassischen Helden sind, sondern einfach Nerds, die irgendwann falsch abbiegen.
Ja, und die vor allen Dingen überhaupt dieses ganze BlackBerry nur erfinden konnten, weil ihnen ein digitales Schlupfloch damals aufgefallen war, nämlich, dass es quasi Wireless LAN schon gegeben hat. Also das ist dieses Internetsignal in der Luft gab, in Kanada zu der Zeit damals, aber niemand auf die Idee gekommen war, das vielleicht mal mit einem Handy, was man dafür herstellt, abzufangen und damit in der Lage zu sein, überhaupt von unterwegs E-Mails zu schreiben und empfangen zu können. Also toll erzählt die Geschichte, hatte mich neben Social Network, was so ein bisschen diese persönliche Komponente zwischen den beiden Köpfen dieser Garagenfirma angeht, hat es mich nebenbei auch noch erinnert an The Billion Dollar Code, also diese seriell erzählte Geschichte von vorletztem Jahr, glaube ich, über Google Earth, was ja ursprünglich, wenn man so will, auch ein Algorithmus gewesen ist, der in einer kleinen Berliner Klitsche erfunden worden ist. Ich mag so Filme, so Stoffe einfach grundsätzlich sehr gerne und deshalb können wir euch diesen hier auch guten Gewissens jetzt noch ans Herz legen, da reinzugehen seit Donnerstag.
Gucken wir mal, was wir nächste Woche machen. Eben schon so ein bisschen reingemogelt hast du, lieber Tom, Girl, You Know It's True. Da startet nämlich der Film über die Fake-Pop-Band Milli Vanilli von Ende der 80er. Wer sich erinnert, wird trotzdem vieles erfahren, was er und sie noch nicht wusste. Und wer jetzt sagt, Milli was? Ja, der kann sich erst recht auf eine der unglaublichsten Geschichten der Popwelt freuen.
Selbst mir ging das so. Ich habe ihn ja heute erst gesehen, den Film, und habe gedacht, Wahnsinn, da ist so viel dabei, was ich nicht wusste, jenseits von diesen beiden Sängern / Nicht-Sängern und Frank Farian und so. Also auch ganz tolle Geschichte. Dann startet nächste Woche irgendwie noch so ein Aquaman 2. Also da macht DC unter Wasser mit irgendeinem Spektakel weiter. Wir haben, also uns hat niemand eingeladen bisher.
Nee, ich weiß auch noch nicht, ob ich, also selbst wenn die Einladung jetzt kommt, ich weiß noch nicht, ob ich es gucke.
Es gibt genug anderes, was der Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau für euch noch unters Bäumchen packen. Eine Menge Starts, in die wir noch reingucken werden. Der Kino-Donnerstag vorm Heiligen Fest ist einigermaßen gut gefüllt, denn, und auch das könnt ihr wahrhaben wollen oder nicht, Ende nächste Woche brennt bereits der Baum. Dann ist es nämlich schon wieder soweit mit The Most Wonderful Time of the Year, To Whom It May Concern.
Sag sowas nicht, ich habe noch kein Geschenk für dich.
Aha. Ihr versucht bitte das, was ich auch gerade krampfhaft versuche, ich weiß nicht, ob man es schon hört, versucht gesund zu bleiben. Mich kratzt es im Hals, deswegen halte ich jetzt auch schön die Fresse. Sage aber schnell vorher noch, dass ihr bitte gesund bleibt und auf keinen Fall irgendwas guckt, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.